SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Montagmittag und mit diesen Themen. Die Koalition berät über, ja was eigentlich, worum geht's im Koalitionsausschuss seit gestern 18.30 Uhr? Was ist das Problem? Fragen wir gleich live unseren Korrespondenten in Berlin. Streik überall, zumindest wenn es um den Verkehr geht heute in Deutschland. Wir berichten von den Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG. Und Israel beschäftigt uns. Das Land ist in Aufruhr. Die Regierung droht zu zerbrechen an der Frage, wie umgehen mit den Massenprotesten gegen die umstrittene Justizreform. Ja, und die Ampelkoalition in Deutschland berät also. Seit gestern, 18.30 Uhr, sitzen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Und ein Ende ist offen. Zumindest gibt es keine offiziellen Zeiten, die angegeben sind. Die einen deuten das als gutes Zeichen, es gäbe also offenbar den Willen, sich zu einigen. Die anderen stellen in Frage, inwieweit da noch eine funktionierende Koalition zusammensitzt, wenn es seit Wochen ja in zentralen Punkten und jetzt seit Stunden keine gemeinsame Linie gibt. Also fragen wir live nach bei unserem Korrespondenten Christopher Jänert. Vielleicht erstmal kurz der Stand. Ist es denn tatsächlich so, dass die Betroffenen immer noch zusammensitzen?
Ja, die sitzen tatsächlich immer noch zusammen. Bisher ist auch keiner aus dem Kanzleramt rausgekommen. Also da wird offenbar noch verhandelt. Der Regierungssprecher ist aufgetreten und er sagt, ja, die sitzen noch. Aber keine Sorge, diese Koalition, die funktioniert auch weiterhin. Also das ist jetzt erstmal der Regierungssprecher, was da am Ende dran ist, warum die so lange sitzen und so weiter. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das dann auch vielleicht erfahren.
Ein bisschen kann man es ja vermuten, denn wir haben ja seit Wochen das ein oder andere Problem auch schon miteinander besprochen, was in dieser Regierungskoalition herrscht. Sind das jetzt Detailfragen, die da vermutlich die Beteiligten so lange aufhalten?
Es müssen eigentlich Detailfragen sein, weil wenn wir mal so ganz genau gucken, über was da verhandelt wird, nehmen wir zum Beispiel das Heizungsgesetz, also den Austausch von Öl- und Gasheizungen. Im Grundsatz ist das ja alles vereinbart. Das steht sogar im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, wenn es um Dinge geht, dann um Detailfragen und vielleicht aber auch mal um Grundsatzfragen, wie diese Koalition eigentlich zusammenarbeitet. Weil da geht es ja teilweise auch wirklich um ganz Grundsätzliches, was man eigentlich hätte vorher klären können, aber offenbar nie getan hat.
Das ist dann also, was Sie jetzt ansprechen, dieses, was immer gerne unter atmosphärisch verbucht wird. Gibt es denn da oder kann man da grob unterscheiden zwischen Anklagebank und Verteidigung? Geht das da an den Parteilinien entlang?
Das geht teilweise an Parteilinien entlang, ja, weil da nämlich auch tatsächlich, und das merkt man jetzt an den aktuellen Fragen, wirklich Philosophien aufeinandertreffen. Man hat eine FDP, die eher als wirtschaftsnah sagt, also bei allen Problemen, die wir haben, das wird der Markt richten. Da setzt sich natürlich immer das Beste durch Innovationen. Auf der anderen Seite hat man die Grünen, die sagen, ja, grundsätzlich ist das so, aber das geht alles ein bisschen zu langsam, weil wir ein Problem haben, das sehr, sehr drängt, nämlich den Klimawandel. Und die dann wiederum sagen, ja, zur Not müssen wir eben auch Verbote erlassen. Also da treffen Philosophien aufeinander. Und das wird auch in diesem Koalitionsausschuss jetzt wieder der Fall sein.
Und wenn wir genau das mal aufgreifen, diese großen Linien, die da aufeinanderprallen, täuscht da der Eindruck oder hört man tatsächlich wenig vom Koalitionsführer genau dazu, also von der SPD? Und im Umkehrschluss etwas überspitzt, eigentlich kommt ja immer nur an, was die Grünen alles wollen und die FDP nicht will. Oder wird man, ist das ungerecht?
Nee, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, weil sich eben die Positionen der Liberalen und der Grünen dann doch auch am meisten unterscheiden. Und irgendwo dazwischen findet sich dann die SPD. Und da ist Olaf Scholz auch in einer, naja, sagen wir mal, nicht besonders glücklichen Situation, weil er sich ja auch dann öffentlich auf eine Seite schlagen müsste, was er bisher vermeidet. Und er hat ja auch die SPD hinter sich, die auch nicht 100% in diesen Fragen eben entschieden ist. Wenn es um Heizungen geht, wenn es um Autobahnausbau oder Ähnliches geht und gerade auch, wenn es um die sozialen Probleme geht, die dadurch auch entstehen. Und da will man sich das offenbar ersparen, dass man auch in der eigenen Partei für Enttäuschungen sorgt und hält sich einfach zurück. Also das ist keine ganz einfache Situation für Olaf Scholz.
Informationen von unserem Korrespondenten in Berlin, von Christopher Jänert, live heute Mittag zum Koalitionsausschuss, der offenbar immer noch, seit gestern Abend jetzt immerhin, berät. So, und jetzt kommen wir zu dem, was vermutlich jeden, jede heute irgendwie betrifft. Züge, Busse und Flugzeuge, sind auch betroffen. Der Warnstreik legt den öffentlichen Verkehr in Deutschland fast vollständig lahm. Über 10% mehr Lohn fordern Verdi und EVG, um dem Nachdruck zu verleihen, wird heute also gestreikt. Ob das hilfreich ist für die Verhandlungen, für die Tarifverhandlungen, das wird sich in Potsdam zeigen. Möglicherweise jetzt bei der dritten Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Um 10 sind die Gespräche losgegangen. Aus Potsdam berichtet heute Mittag Nico Hecht.
Die Fronten scheinen verhärtet zu Beginn der entscheidenden Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Beide Seiten werfen sich im Moment vor, die Verhandlungen zu blockieren. Am Verhandlungsort, einem Kongresshotel in Potsdam, hat die Verhandlungsführerin des Verbandes der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, bekräftigt, es gebe kein neues Angebot an die Gewerkschaften. 5% mehr Gehalt hatte die Arbeitgeberseite in 2 Jahresschritten über 27 Monate Laufzeit am Ende der zweiten Verhandlungsrunde angeboten. Welge sehe nicht, warum das verbessert werden müsste, sagte sie heute. Verdi-Verhandlungsführer Frank Wernicke sagte, das sei für die Beschäftigten ein völlig unakzeptables Angebot. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5% mehr Gehalt, wenigstens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Wernicke sagte, die Arbeitgeber hätten die Stimmung bei ihren Beschäftigten offenbar immer noch nicht wirklich erkannt und würden zudem den eklatanten Fachkräftemangel ignorieren. Der Verdi-Chef erklärte, die Gewerkschaften gingen mit dem nötigen Ernst in diese Verhandlungsrunde mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen. Das würde aber voraussetzen, dass die Arbeitgeber sich bewegen. Wernicke erwarte bereits im Verlauf der Verhandlungen heute ein verbessertes Angebot.
Und als ziemlich lautes Hintergrundsummen, man könnte eigentlich eher sagen Dröhnen, zu diesen Verhandlungen in Potsdam wird also heute gestreikt. Der Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG läuft. Und er bedeutet ziemliche Herausforderungen für den Alltag vieler Menschen. Zudem in mehreren Bundesländern, darunter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ja auch der Nahverkehr gestreikt wird. Und was das bedeutet, und zwar nicht nur fürs große Ganze, sondern tatsächlich für den, die Einzelne, hat SWR-Reporter Sebastian Barth heute Morgen in Ludwigshafen gefragt.
Dort, wo normalerweise hunderte Pendler umsteigen, kaum eine Menschenseele. Nur wenige warteten heute am Berliner Platz auf Busse oder Bahnen. Dieser junge Mann hatte das Ausmaß des Streiks nicht mitbekommen.
Ich wusste zwar, dass es ein bundesweiter Streik ist, aber was ich nicht wusste, ist, dass die Straßenbahn auch streikt. Ist halt so, nehmen wir da jetzt ein Taxi und fahren die Lebenshilfe Bad Dürkheim.
Die meisten hatten sich aber darauf eingestellt.
Das bedeutet viel Stress, 40 Minuten zu Fuß gehen. Also ich finde das nicht gut für mich persönlich.
Ich verstehe es irgendwo. Für die, die arbeiten müssen, ist natürlich schlecht.
Also ich komme aus Neustadt und habe heute meinen ersten Tag drüben in der Klinik als Auszubildende und es ist halt ein bisschen doof, aber man arrangiert sich irgendwie. Mein Vater arbeitet hier in Ludwigshafen, hat mich mitgenommen und ich fahre jetzt mit dem Klapprad nach Mannheim.
Viele können oder wollen sich lieber kein Taxi leisten. Mancher ist deshalb zu Fuß besonders lang unterwegs.
6.15 Uhr bin ich aufgestanden, dann bin ich bis jetzt und muss ich noch eine halbe Stunde laufen. Das heißt, fast 2 Stunden.
Trotz der Umstände, es gibt immer noch viel Verständnis für die Streikenden.
Ist doof, aber für die ist es genauso doof, deswegen kann ich die aber auch verstehen, dass sie das mal machen.
Grundsätzlich ist Sinn und Zweck des Streiks ja, dass es richtig wehtut und ich glaube, es trifft den einen oder anderen heute.
Also ich finde es eigentlich in Ordnung, dass es ja jetzt nur einen Tag kann man sich arrangieren.
Die Kehrmaschinen können auf dem Berliner Platz heute ungestört ihre Runden drehen. Die Männer von der Stadtreinigung freut es.
Für uns ist es im Moment sehr gut. Wir müssen Boote reinigen, wir müssen die Papierkörbe reinigen und wenn dann auch noch diese Fluktuation mit Straßenbahnen, Bussen und andauernd neue Leute, dann kommt man kaum durch.
Als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst profitiert dieser Kehrmaschinenfahrer ebenfalls vom Streik, aber er erwartet sich von den Verhandlungen nicht sehr viel.
Wir werden zum Schluss wieder über den Tisch gezogen mit sehr wenig Prozente, mit einer Einmalzahlung, die keiner gebrauchen kann, weil die nicht auf die Rente gerechnet wird.
Wenn er selbst streikt oder Müllwerker oder Klinikpersonal und dann nur für einen Tag, dann bringe das kaum etwas, sagt er. Das Versäumte werde dann einfach nachgearbeitet.
Man müsste theoretisch mal, so wie Anfang der 90er Jahre, vielleicht mal sagen, die Kassen sind voll, wir machen mal 14 Tage zu.
Stimmen aus Ludwigshafen heute Mittag, eingefangen von SWR-Reporter Sebastian Barth, zum großen Streik. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen grundsätzlicher werden, wobei der Kollege das ja gerade durchaus auch schon war, angesichts dieses ersten gemeinsamen Streiks dieser Art. Dass die das dürfen, das ist natürlich klar. Das Streikrecht, so hat es Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn im SWR ja auch nochmal betont, auch in diesem Programm, ist ja ein hohes Gut. Aber natürlich ist auch die Frage erlaubt, ist so ein Streiktag wie heute sinnvoll, nachvollziehbar? Und da argumentiert SWR-Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf folgendermaßen.
Es ist das gute Recht von Gewerkschaften, ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufzurufen. Und klar, Streiks müssen wehtun, sonst bringen sie nichts, auch wenn uns das nervt. Dass Verdi und die IVG in diesem Jahr in die Vollen gehen, hat gute Gründe. Die Beschäftigten haben wegen der hohen Inflation immer weniger Geld in der Tasche. Unter den gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Energie leiden vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, die von ihren Gewerkschaften jetzt zu Recht erwarten, dass sie bei den Verhandlungen ordentlich was rausholen. Denn Kita-Beschäftigte oder Busfahrer gehören nicht gerade zu den Spitzenverdienern. Und die Eisenbahner der IVG haben während der Corona-Krise bewusst auf Lohn verzichtet und sich mit 1,5% abgefunden. Jetzt sind die Beschäftigten am Zug, die Arbeitgeber müssen nachlegen. Ich kann jeden verstehen, der sich über die Streiks aufregt, weil viele Pläne durchkreuzt werden, weil Reisen verschoben werden müssen oder der Weg zur Arbeit zur Odyssee wird. Aber hohe Tarifabschlüsse dienen letztlich auch dem sozialen Frieden in unserem Land und deshalb müssen wir diesen Streik aushalten.
So argumentiert SWR-Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf. Aushalten, klar, aber macht dieser Streik auch Sinn? Kollege Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion sagt nein.
Was soll dieser Tag heute bringen, außer viel Ärger für alle? Glaubt im Ernst jemand, dass sich zum Beispiel die kommunalen Arbeitgeber staunend die Augen reiben werden und dann heute Nachmittag demütig zum Verhandlungstisch schleichen und ihr Angebot verdoppeln? Wir befinden uns alle in schwierigen Zeiten, Beschäftigte und Arbeitgeber, deren Angebote im Vergleich zu anderen Branchen nicht so schlecht sind, wie sie die Gewerkschaften machen. In den vergangenen Jahrzehnten bis zu Corona haben wir fast immer ein Reallohnplus am Ende des Jahres. Wir lagen in Deutschland weit über dem europäischen Schnitt. Die hohe Inflation wird sich Monat für Monat normalisieren. Außerdem werden wir mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht allein gelassen. Stichwort Energiepreisbremse. Das alles wissen auch Verdi und die EVG. Trotzdem nutzen sie die Lage und demonstrieren Macht, sicher auch um sich selbst zu zeigen. Diesen unnützen Streiktag gestern noch abzublasen, das wäre ein Zeichen von Größe gewesen und hätte die Arbeitgeber vermutlich mehr beeindruckt als heute Verkehrschaos und Trillerpfeifen.
Die Meinung von Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Und wir sprechen uns gleich auch nochmal im Börsengespräch und reden dann über die Gläubigerversammlung bei Galeria Karstadt Kaufhof. Aber jetzt geht's erstmal um Israel, aus gegebenem Anlass. Ein zerrissenes Land, das sagt man immer gerne so, aber es gilt ganz besonders seit Jahresbeginn, seit die rechte Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu versucht, eine Justizreform durchzusetzen, die vorsichtig gesagt höchst umstritten ist. Seit Wochen gibt es dagegen Massenproteste gegen diese Justizreform. Und um dieses Wort von den Massen ein bisschen zu konkretisieren, der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Jerusalem, Julius von Freitag-Loringhofen, hat vor ungefähr einem Monat hier bei uns im Programm gesagt, wenn 300.000 Leute in Israel demonstrieren, dann ist das so, als wenn in Deutschland mit einer 10-fach größeren Bevölkerung 3 Millionen demonstrieren würden. Und das hat es zumindest in der Bundesrepublik noch nie gegeben. Und mit Julius von Schulte-Loringhofen sprechen wir gleich auch. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Lage in Israel aktuell heute Mittag. Nach dem inzwischen entlassenen Verteidigungsminister fordert jetzt ja auch Israels Staatspräsident Herzog, die geplante Justizreform zu stoppen. Aktuelle Informationen von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Die von Benjamin Netanyahu erwartete Erklärung zur umstrittenen Justizreform lässt auf sich warten. Offenbar versucht Israels Regierungschef, seine Regierungskoalition zusammenzuhalten. Widerstand kommt offenbar von Itamar Ben-Gvir, dem rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit. Er hatte für den Fall eines Stopps der Justizreform mit dem Bruch der Koalition gedroht. Der Druck, die Reform zu stoppen, hat sich derweil weiter erhöht. Am Vormittag hatte der Gewerkschaftsbund Histadrut zum Streik aufgerufen. Wichtige Bereiche Israels waren davon betroffen. Unter anderem gab es keine Abflüge am Ben-Gurion-Flughafen. Auch Kindergärten und Einkaufszentren blieben geschlossen. In der Nacht hatte es spontane Massenproteste von Zehntausenden in Tel Aviv, aber auch an anderen Orten gegeben, nachdem Netanyahu Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen hatte. Dieser hatte am Wochenende einen Stopp der Justizreform gefordert. Die Regierungskoalition hatte derweil Teile der Reform im Parlament weiter vorangebracht und für die zweite und dritte Lesung vorbereitet, die ursprünglich noch in dieser Woche stattfinden sollten. Doch der weitere Ausgang ist derzeit ungewiss.
Soweit die Lage im Moment, das, was bisher geschah, sozusagen aktuelle Informationen von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler heute Mittag aus Tel Aviv. Und wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, könnte man sagen, Ministerpräsident Netanyahu bewegt sich also möglicherweise bis sehr wahrscheinlich. Und darüber und auch über die gesamte Situation im Land, wie sich das anfühlt, habe ich kurz vor der Sendung vor einer halben Stunde mit dem Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem, mit Julius von Freytag-Loringhoven, gesprochen und ihn zunächst mal genau dazu gefragt, zu seiner Einschätzung im Moment.
Natürlich hängt alles auch stark an der Justizreform und gerade zu den Zahlen. Wenn die unbestätigten Angaben vom 12. Kanal in Israel stimmen, dann haben heute Nacht 600.000 bis 700.000 Menschen demonstriert. Und das würde bedeuten, dann eben auf Deutschland verglichen 6 bis 7 Millionen. Man merkt, das ganze Land ist wirklich in Aufruhr und das hat alles mit der Justizreform zu tun. Und zwar, das hat damit zu tun, dass die Reform eben sowohl die praktisch die Checks and Balances in Israel gefährdet. Also das bedeutet, dass es überhaupt keine Macht mehr der Gerichte gibt, dann gegen die Regierung irgendwas zu entscheiden. Und die Regierung hat sich unter Netanyahu eben verbriefen lassen in einem Gesetzentwurf, dass sie dann in Zukunft das höchste Gericht überstimmen können, dass sie alle Richter neu ernennen können. Und das hat dann natürlich nicht nur mit einer Rechtsreform zu tun, sondern wie viele Israelis aktuell sagen, mit einer Art Regime-Change.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das ganze Land ist in Aufruhr. Wie dramatisch ist denn die Lage gerade? Wie erleben Sie es jetzt heute in Jerusalem?
Ja, also es ist augenscheinlich sichtbar, dass sich in den Straßen der Verkehr staut. Und ich kriege gerade die Nachricht von den Kollegen, die aus Tel Aviv angereist sind, dass die Züge überfüllt sind. Und zwar auch überall Menschen mit Fahnen, die alle heute in Jerusalem demonstrieren wollen. Was besonders das aktuell ausgelöst hat, war, dass eben der Verteidigungsminister gestern gesagt hat, dass die Rechtsreform und die Demonstrationen und eben auch die Verweigerung von Armeeangehörigen, Reservisten und wegen der Rechtsreform zu dienen, dazu geführt haben, dass Benjamin Netanyahu gestern Abend um 10 Uhr den Verteidigungsminister Yoav Gallant von seiner eigenen Partei entlassen hat. Und das hat diese Massenproteste jetzt im ganzen Land ausgelöst. Dass praktisch der Verteidigungsminister nur gesagt hat, dass es die Sicherheitslage bedroht, diese Zerrissenheit im Land und so eine Reform durchzupushen, obwohl es so offensichtlichen Dissens in der Gesellschaft gibt und dass das eben dann auch von Teilen der Bevölkerung, die eigentlich auf der rechten Seite stehen, die eigentlich eine Regierung von Netanyahu unterstützen wollen, eben als sehr negativ gesehen wird. Und deswegen gibt es ein bisschen Hoffnung, dass es heute noch zu einem Einlenken kommt.
Hat er sich verkalkuliert, der Netanyahu?
Ganz sicher hat er sich verkalkuliert. Und man muss aber natürlich auch verstehen, dass er in gewisser Weise in einer Zwickmühle steckt. Weil vielleicht wollte er selbst nicht in allen Maßen die Radikalität dieser Reform so schnell durchdrücken. Es gibt praktisch Erzählungen aus der Regierung, dass er schon einmal einen Kompromissvorschlag annehmen wollte und dann von seinen eigenen Leuten unter Druck gesetzt wurde. Und da sitzen sowohl die Menschen, der Justizminister und der Vorsitzende des Ausschusses in der Knesset, die ihn unter Druck setzen und gesagt haben, nein, wir müssen das jetzt durchbringen, als auch die Rechtsradikalen, die in der Regierung sind. Itamar Ben-Gvir, der wirklich radikalste Hetzer im Land, der auch in der Knesset sitzt für eine rechtsextreme Partei und eben jetzt Polizeiminister in dieser Regierung geworden ist, hat schon gesagt, wenn Netanyahu jetzt einlenkt, dann wird er die Regierung verlassen und dann könnte diese ganze Regierung zerbrechen.
Schauen wir einmal nach vorne. Sollte diese Regierung tatsächlich zerbrechen, würde ich Sie noch mal gern zitieren. Sie haben nämlich in diesem Gespräch vor ein paar Wochen gesagt, die einzige Hoffnung, wenn diese aktuelle Regierung scheitere, sei dann, dass die nächste Moderator werden könnte. Wie sicher sind Sie sich denn da?
Also, dass die nächste Regierung moderater als diese Regierung werden würde, ist ziemlich eindeutig. Und zwar, weil es gibt gar keine noch radikaleren Kräfte, die überhaupt in einer Regierung sein könnten. Es ist die extremste rechtsextremistischste Regierung, die es jemals in der Geschichte Israels gab. Der einzige Weg ist es eben, dass es irgendwelche Kräfte aus der Mitte gibt, die praktisch die Lücke füllen, diese Rechtsradikalen in die Regierung reißen würden. Was aber die große Frage ist, ob das unter Netanyahu möglich ist oder ob es dann endlich auch mal einen Bruch seiner eigenen Partei Likud mit Netanyahu gibt und ob es dann die Gemäßigten schaffen, mit der heutigen Opposition eine Regierung zu bilden.
Vielleicht noch in ganz kurzen Worten, wie erleben Sie die israelische Zivilgesellschaft in den letzten Wochen, jetzt aber auch speziell in den letzten Tagen? Was verändert sich, was hat sich da verändert?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin hoffnungsvoll und beeindruckt davon, wie stark diese Zivilgesellschaft ist. Also wieder mal die Verhältnisse, wenn das wirklich stimmt, dass hier 600.000 bis 700.000 demonstriert haben, dann ist es eine wirklich unvorstellbare Dimension. Das ist so, wenn fast 10% der Bevölkerung auf der Straße ist. Und das ist natürlich, das zeigt, dass es einen großen Teil gibt in der Gesellschaft, denen es nicht egal ist, wie die Zukunft des Landes aussieht und die eben auch sehen, dass man in einer Schlüsselsituation auf die Straße gehen muss. Und ich glaube, dass das auch das Einzige ist, was im Moment die Wirkung zeigen kann, dass Netanyahu am Ende doch noch einlenkt.
Israel wartet auf eine angekündigte Erklärung von Ministerpräsident Netanyahu angesichts der Massenproteste gegen seine geplante Justizreform. Die Einschätzung war das heute Mittag von Julius von Freitag-Loringhofen von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. So, und jetzt im Moment schauen wir auf ein anderes Thema, das auch seit dem Morgen verhandelt wird in Deutschland, nämlich die Zukunft der letzten großen Kaufhauskette in Deutschland. Seit 10 Uhr sitzen die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof zusammen und beraten, ob sie dem Insolvenzplan zustimmen. Und damit stand jetzt 82 Warenhäuser weiter betrieben werden. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Wird die Abstimmung ausgehen? Lässt sich das überhaupt vorhersagen?
Es gibt auf jeden Fall einen ganz einfachen Grund, der dagegen spricht, dass die Gläubiger den Insolvenzplan heute ablehnen werden. Denn das würde bedeuten, und so steht es auch wörtlich in diesem Insolvenzplan, dass die Geschäfte sofort eingestellt werden. Also die Kaufhäuser, und zwar alle, die würden dann einfach zumachen. Und dann würden die Gläubiger am Ende vermutlich wenig bis gar kein Geld mehr sehen. Denn während dieser laufenden Insolvenz ist eines klar geworden und auch immer wieder nach außen gedrungen, es gibt eigentlich keine Kaufinteressenten, weder für einzelne Häuser noch für die ganze Kette. Da war zwischendurch höchstens mal die Rede von einem Euro für alles, also einem wirklich symbolischen Kaufpreis. Und deshalb denke ich, werden die Gläubiger zustimmen. Im Augenblick wissen wir noch nichts. Selbst wenn sie damit auch auf Forderungen verzichten, da war heute etwa von 1 Milliarde Euro die Rede.
Und werden die Kaufhäuser dann in Zukunft tatsächlich besser laufen, also sprich auch Geld bringen für die Gläubiger?
Da bin ich nach wie vor skeptisch. Zum einen scheinen mir viele Punkte, die in Zukunft anders gemacht werden sollen, die im Insolvenzplan stehen, doch relativ banal. Ein dezentrales Sortiment zum Beispiel. Das heißt also, nicht überall ist die Schreibwarenabteilung bei Galeria gleich groß, sondern dort, wo vielleicht nebenan ein Schreibwarengeschäft ist, verkauft Galeria dann eben wenig oder keine Schreibwaren. Das ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ. Oder auch die Partnerschaften, dass Bürgerbüros von Städten und Gemeinden in die Kaufhäuser einziehen, das ist eigentlich auch schon lange angedacht. Und zweitens finde ich, es liegt ja nicht an Galeria Karstadt Kaufhof alleine. Viele Innenstädte haben insgesamt große Probleme und das lässt sich nicht in 1-2 Jahren lösen. Besonders spannend finde ich, ob der neue Chef, der Niederländer Van den Bosche, ein paar Ideen hat, denn er übernimmt heute automatisch die Führung, wenn die Gläubiger dem Insolvenzplan zustimmen.
Wenn. Gehen wir einen Schritt zurück. Vor der Sitzung haben sich heute Verdi und die Bundesarbeitsagentur BA zu Wort gemeldet. Bei der Gewerkschaft nicht weiter erstaunlich, bei der BA ja schon eher. Warum stellt die Bundesarbeitsagentur überhaupt Forderungen?
Weil sie zu den größten Gläubigern von Galeria gehört, denn sie hat als zuständige Behörde viel Insolvenzgeld gezahlt. Das Handelsblatt hat recherchiert und nennt heute knapp 100 Millionen Euro, die da angeblich im Insolvenzplan vermerkt wären, die von der BA gezahlt wurden. Und deshalb erlaubt sich die BA auch heute zu sagen, es braucht ein Zukunftskonzept und das dürfe nicht einfach weiter so heißen, damit eben dann nicht in ein paar Jahren die nächste Insolvenz steht. Jetzt schauen wir noch kurz auf den DAX, da ist die Stimmung heute sehr freundlich. Der IFO-Geschäftsklima-Index ist überraschend gestiegen. Plus 1,2% heißt das 15.130 Punkte.
Positive Stimmung am Ende der Sendung. Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion, danke für diese Informationen.